Ich möchte noch einmal beten. Danke, Herr, für diese Lieder, für diese Freude, für das, was von dir kommt und was wir dir zurückgeben dürfen. Ich danke dir für diesen Gottesdienst und ich bete, Herr, dass du uns begegnest im Inneren, tief, im Herz, in der Seele, nicht nur im Kopf, sondern dass du ein Stück tiefer gehst. Du kennst uns, du weißt, wer und wie wir sind, was wir brauchen. Und das ist das Schöne daran, Herr, dass wir es dir hingeben dürfen und erwartungsvoll hören dürfen, was du heute Morgen für uns hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank euch Musikern. Das ist ja eine saucoole Sache. Ich bin sonst in der Gemeinde unterwegs, die ist da ein bisschen angepasster, sage ich mal, in Sachen Musik. Das ist cool. Also total cool. Sina und ihr anderen drei. Also, vielen Dank für die Einladung, habe ich schon gesagt. Ich habe lange nicht in der Aula gepredigt. Als ich hierher gefahren bin, habe ich gedacht, wie wird denn das überhaupt sein? Und meine letzte Aula-Predigt ist vielleicht so 15 Jahre oder sogar noch länger her. Ich freue mich, ich finde das super. Ich finde das großartig, öffentliche Räume und so, da unterwegs zu sein. Und wir machen jetzt kurz einen Alterstest, okay? Wir checken kurz, wie alt du bist. Und zwar werde ich jetzt einen Satz sagen, okay? Und ab einem gewissen Alter wirst du wissen, was gemeint ist. Und manche würden sagen, hä? Okay. Und der Satz heißt, Miracoli ist fertig. Könnt ihr mal bitte die Hand heben, die das noch kennen? Ihr outet euch jetzt de facto als über 50, ja? Was? Oder jünger? Oder jünger? Das ist eine Werbung. Miracoli ist fertig. Diese zwei Damen, vielleicht habt ihr dieses Bild von früher, also die Jungen natürlich nicht, aber es war waren zwei Doppelhäuser, zwei Haustüren, beide Haustüren gehen auf, zwei Frauen, zwei Mütter kommen raus, stehen. Die eine ruft, Essen ist fertig. Und nichts passiert. Und die andere, Miracoli ist fertig. Und also, yeah, und so zwei Kinder und der Ehemann laufen aus dem Garten rein und der Mann küsst seine Frau im Vorbeilaufen. So, hey, du bist es, ja, du. Und die andere war, also die Mutter, dann kam nichts und so. Und dann hat sie geguckt, was die da machen. Und hat also geheim geguckt. Und dann nächste Szene und dann kam die Dame wieder raus, wo beim ersten Mal keine Reaktion war und dann Miracoli ist fertig und dann natürlich total Miracoli. Also Nudeln mit Tomatensauce. That's it. Man könnte fast sagen, mehr braucht der Mensch nicht, das stimmt nicht, ja. Es ist eindeutig, heute geht es um Essen. Martin Dammann, Pastor hier in Oldenburg in der Gemeinde, hat es schon gesagt. Gastfreundschaft, Essen, es geht um dieses Buch, die Welt überraschen. Wenn du heute das erste Mal da bist oder zu Gast bist und fragst dich, was ist das für ein Buch? Hinten liegen welche auf dem Tisch aus. Du kannst es dir einfach mitnehmen. Ein Mann namens Michael Frost hat es geschrieben. Und er hat damit einen Ansatz gebracht zu fragen, wie können wir Menschen überraschen, auch über den Glauben zu sprechen, was gar nicht so einfach ist in der westlichen Welt, schon gar nicht in Deutschland. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Und du weißt wahrscheinlich, wenn wir über Essen reden, dann reden wir nicht einfach nur über Essen, sondern wir sprechen über Heimat. Also ich habe ja vorhin davon gesprochen, meine Mama, ne? Über das Gericht, das nach zu Hause schmeckt. Es gibt, also meine Mama war eine begnadete Köchin, wirklich, die war Bombe. Und ihre Linsensuppe war Weltklasse. Die gibt's nur nicht mehr, weil meine Mama verstorben ist. Aber wenn ich das riechen würde, wüsste ich, wo mein Zuhause ist. Mancher von uns, du vielleicht, muss Brot riechen, selbstgebacken und bist wieder 8 Jahre alt. Mancher denkt, wenn er Gewürze riecht, nicht an ein Gericht, sondern an Menschen oder an Kulturen. Also wir sind in dieser Predigtreihe, ich sage jetzt einfach wir, ich bin heute Teil eurer Gemeinde, wir sind in einer Predigtreihe über dieses Buch und über die Frage, und das ist der zweite Teil, Gastfreundschaft, und der hängt im Wesentlichen mit dem Essen zusammen. Also Essen ist so alltäglich, dass wir die geistliche Kraft dahinter häufig ignorieren oder vergessen oder überhaupt gar nicht präsent haben. Und das Thema trifft uns deswegen wirklich tief und ist deswegen auch super angebracht. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Essen, also es gibt ja überall Essen. Es ist ja ständig und überall verfügbar an allen unterschiedlichsten Orten. Ja. Essen ist überall verfügbar, aber Gemeinschaft nicht. Destatis, ein Unternehmen, hat gesagt, dass jede fünfte Person, das war 2023, alleine lebt. sind heute mehr. Und es wird gesagt, es gibt so Zeitverwendungserhebungen. Jede sechste Person ab 10 Jahren fühlt sich oft einsam. Einsamkeit ist ein wesentliches Thema in unserer Gesellschaft. Dafür muss man nicht in Hamburg leben, wie ich, in einer großen Stadt, sondern auch in kleinen Dörfern ist das so. Und vielleicht erlebt ihr das und du selber bist vielleicht auch irgendwie da bei dem Thema mit drinne. Wir sind also nicht nur in einer Zeit der vollen Kühlschränke. Ich habe hier, wir checken das jetzt mal. Wir sind so auf, oh, du müsstest für mich weiterklicken. Also, ich habe mal einen Satz formuliert. Ich kann ihn schon mal sagen. Wir sind nicht nur in einer Zeit der vollen Kühlschränke, sondern oft der menschenleeren Tische. Wir sind also nicht nur in einer Zeit der vollen Kühlschränke, sondern oft auch der menschenleeren Tische. Menschen, Millionen essen auswärts täglich und Essen ist trotzdem nicht Privatsache, weil man vielleicht mit Kollegen unterwegs ist oder mit Freunden oder sonst. Essen ist Kontaktfläche, Begegnung und es passiert etwas Merkwürdiges und das seht ihr jetzt auch hier. Wir sind umgeben von Nahrung, aber nicht automatisch von Nähe. Oh, das ist ein zu weit, aber den kannst du jetzt einfach da lassen. Wir kennen nämlich genau die lauten Tische, an denen alle durcheinander reden, wo gelacht wird, wo nachgenommen wird, wo jemand sagt, setz dich, ist genug da. Ich weiß nicht, ob du solche Tische kennst. Ich kenne das bei Festen häufig, Familie. Ja, da ist, also da geht. Aber, und das siehst du auch, wahrscheinlich kennen wir die andere Seite, den stillen Teller, das schnelle Essen im Stehen, das Brot vor dem Bildschirm und den Kaffee allein. Ich weiß nicht, wie viel Kaffee ich alleine trinke. Jeden Tag, ich sitze allein in meinem Büro zu Hause, jeden Tag trinke ich alleine Kaffee. Wenn meine Frau da ist, trinken wir mal gemeinsam, aber die meisten Kaffee trinke ich alleine. Wir können wählen zwischen 5 Sorten Milch, 30 Brotsorten oder Brötchen, Tiefkühlgerichte, Hunderte. Und du kannst tagelang kein echtes Gespräch führen. Alles da und scheinbar nichts. Und das ist sehr unterschiedlich. Und du kannst essen und ich auch und trotzdem hungrig bleiben. Weil es eben nicht nur um den Körper geht. Satt, und das lest ihr hier, satt ist nicht gleich satt. Körperlich satt ist nicht das gleiche wie innerlich satt. Voll ist nicht dasselbe wie geborgen. Und genau an der Stelle sagt eben Michael Frost, der Autor dieses Buches, wenn Christen die Welt überraschen wollen, dann ist ein Schlüssel der Tisch. Ein Schlüssel, Menschen mit Menschen in Kontakt zu sein. Und wenn wir Menschen erreichen wollen, ist ein Schlüssel der Tisch. Das ist irgendwie kein netter Nebengedanke. Ich habe jetzt noch einen Satz, habe ich gedacht, muss ich den euch zeigen? Ja, wenn du einen weitermachst, Jesus war ständig am Tisch. Er musste es Leuten erzählen. Wer weiß. Gucken wir mal weiter. Das nächste. Er offenbarte das Reich Gottes vor allen Dingen auch beim Essen. Also Jesus war unterwegs in den Bergen, in den Städten, in den Synagogen, im Tempel, war überall unterwegs, aber vor allen Dingen beim Essen. Vor allen Dingen beim Essen. Und ein weiter, für ihn war der Tisch kein Belohnungsort, das finde ich geil, kein Belohnungsort für moralisch richtige Menschen. Der Tisch war ein Ort der Gnade, ein Ort der Annäherung. Der Ort gelebter Liebe zum Nächsten. Da werde ich im zweiten Teil noch mal etwas intensiver drauf eingehen. Es ist ja bemerkenswert, dass Jesus beim Essen unterwegs ist. Wir haben eben das zweite Lied, was wir gesungen haben, hatte ja Halleluja als letztes Wort. Halleluja. Hallel, Lob Gottes. Hallel, es gibt die sogenannten Hallel-Psalmen, werden beim Pessach, also beim ehemaligen Passafest, haben die Hallel-Psalmen gesungen, die Lob Gottes-Psalmen. Beim Essen war Lob Gottes. Und Tisch, wie gesagt, ja, das ist die gelebte Liebe. Und es ist ein Ort der Wahrheit. Es ist ein Ort, an dem Herzen sich öffnen. Ein Ort, an dem Gott Menschen erreicht, bevor sie selber die richtigen Orte die richtigen Worte gefunden haben. Mir fällt gerade ein, dass an unserem Tisch, als wir noch in München gewohnt haben, hatten wir einen Nachbarn, der hat anders gelebt als wir, sage ich mal so ganz grob. Und also eins der häufigsten Dinge war, nein, das machen wir nicht so. Er sagte, wieso, das machen doch alle so. Nein, nicht alle, denn wir machen es nicht so. Das war sehr häufig und man hat gemerkt, wie er gecheckt hat, dass es genug Menschen gibt, die einen moralisch, ethisch völlig anderen Lebensinhalt oder auf eine andere Art und Weise ihr Leben leben und damit total gut klarkommen. Auch wenn es nicht alle machen. Manchmal ist der Tisch eben auch ein Ort der Wahrheit. Und das macht es so stark. Wir treffen uns mit Menschen. Und Michael Frost sagt, wenn du dich regelmäßig triffst mit Menschen, werden Türen aufgehen. Dann wächst auch Gastfreundschaft. Er schreibt, Gastfreundschaft ist eine Gewohnheit, die man einüben kann. Man wird gastfreundlich, indem man Gastfreundschaft ausübt und praktiziert. Da habe ich erst mal überlegt, ob das überhaupt stimmt. Ich bin noch nicht ganz am Ende der Gedanken, aber sag's einfach. Ich gebe das mal ungefiltert wieder. Gastfreundschaft ist eine Gewohnheit, die man einübt und ausübt. Man wird gastfreundlich, indem man Gastfreundschaft praktiziert. Und dann muss ich kurz einhalten. Michael Frost ist Australier. Ich bin sehr viel mit Amerikanern zusammen. Und die haben eine andere Kultur als wir in Deutschland. Man kann das, wenn du das liest, nicht ganz eins zu eins übernehmen. Er sagt nämlich, treffe dich in der Woche mit 3 Leuten zum Essen und einer davon ist kein Christ. Da habe ich kurz überlegt, Moment, in meinem Leben, also meinen Menschen, in meinem Umfeld, die Menschen, die nicht glauben, wenn ich die jede Woche jeden Einzelnen einladen würde, das wird gar nicht funktionieren. Die würden mich gucken und sagen, Alter, hast du sie noch alle? Wieso lädst du mich ständig an einen Tisch ein? Was ist mit dir los? Ja, die würden lieber sagen, komm du zu mir. Mache ich auch. Aber ihr merkt, wir müssen kulturelle Unterschiede, muss man ein ganz kleines bisschen beachten. Und deswegen geht es nicht darum, das zu kopieren, sondern das Prinzip zu kapieren. Menschen begegnen, gastfreundlich zu sein, auf welche Art und Weise auch immer. Auf welche Art und Kontakt zu Menschen haben. Ich habe gar nicht so viele Leute am Tisch. Ich habe viel mehr Leute in meinem Garten oder im Gartenzaun oder in meiner Garage. Gestern war mein Nachbar, der wohnt hinter mir, war er da. Und sein Fahrrad ist total kaputt, also wirklich brutal kaputt. Ich habe ein bisschen Ahnung von Fahrrad. So. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das. Und dann habe ich mir das angeguckt und so. Und das Erste, was wir gemacht haben, ich habe einen rollbaren Kühlschrank. Große Empfehlung an die Männer, meistens an die Männer, auch an die Frauen. In meiner Garage habe ich einen rollbaren Kühlschrank. Warum? Den kann ich im Sommer rausfahren auf meine Terrasse. Und jeder weiß, wenn Dirk draußen ist mit seinem rollbaren Kühlschrank, gibt es immer Getränke. Ist also jederzeit, ich möchte einen offenen Garten haben. Also war das Erste, er hat seine Karre da also reingefahren, brutalst verdreckt, ja. Ich habe jetzt noch direkt, egal. Und dann haben wir erstmal ein Bier aufgemacht. Und haben erstmal gequatscht. Ich hatte schon eine halbe Stunde vor ihm mit ihm gequatscht. Er hat nämlich mich zum Grillen eingeladen, ja. Wir sind so Gartenzaunleute. Es sind unsere Vermieter, total cooler Typ und so. Das sind Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und als ich gestern da zum Grillen war, hatte der Sohn angefangen, sich Essen zu nehmen. Und da sagte die Mama, Bennett, wir warten. Und Bennett guckte als Sohn, wieso, der ist so 14, wieso warten? Weil Dirk mit am Tisch sitzt. Und wenn Dirk mit am Tisch sitzt, wird laut gebetet. Also, das haben die schon gecheckt. Ich bin noch gar nicht lange mit denen unterwegs. Aber eine Sache, das ist denen dann doch aufgefallen. Wenn ich bete, ist das nicht irgendwie etwas Distanziertes zu irgendwem oder irgendwas irgendwie, sondern es drückt meine tiefe Beziehung zu Jesus aus, zu Gott, zu meinem Vater im Himmel. Und so bete ich auch. Und als ich das erste Mal gebetet habe, da haben wir sie zu uns eingeladen, so am Nachmittag zum Kaffee, die haben natürlich nichts erwartet. Ja. Ich sagte, ich bete noch vorher. Da haben sie gesagt, okay, sie haben also beten schon mal gehört. Und dann habe ich gebetet und dann mal sagte ich Amen und dann guckten sie mich so an und sagten, ach so, so geht das auch. Ich habe weder meine Hände gefaltet, noch hatte ich die Augen auf. Ich hatte Augen zu, Augen auf zwischendurch. Aber ich rede so, wie ich mit Jesus spreche, wenn er neben mir sitzt. Ich zeige Menschen, ich möchte das. Ich möchte sie in meinem Umfeld haben und ich möchte ihnen zeigen, wie ich mit Gott unterwegs bin. Und Gott mit mir, nämlich als Vater im Himmel. Das ist absolut außergewöhnlich. Und Menschen, ich sage dir, wenn du laut vor Menschen betest, Ich werde nachher noch eine Geschichte erzählen, ganz zum Schluss. Die kann ich noch nicht erzählen. Aber wenn du laut betest, so in deiner Beziehung zu Gott, dann werden Leute aufmerksam werden und fragen, ey, what? Wie ist, das klingt ja total persönlich. Ja, weil es persönlich ist. Weil es persönlich ist. Weil da jemand ist, der mein Vater ist. Und ich möchte den Menschen meinen Vater vorstellen. Deswegen sage ich häufig, ich habe zwei Väter. Einen im Altenheim und einen im Himmel. Und mit einem rede ich jeden Tag. Und meistens antwortet er mir, das ist nämlich Gott im Himmel. Das ist mein Vater im Himmel. Und so etwas von dieser Vaterschaft ist es nicht ganz. Aber es gibt ein Abschnitt, ein Bibeltext, ein Erlebnis, was ein Mann macht. Haben der ein oder andere von euch sehr wahrscheinlich schon mal gehört, wenn du heute das erste Mal da bist oder zu Gast bist und überhaupt gar nicht so weißt, was mit der Bibel ist, dann wirst du jetzt ein Erlebnis eines Mannes mitlesen können mit mir, das er mit Jesus Christus, also mit dem Sohn Gottes hatte. Und wenn du einen weitermachst, genau. Also Lukas 19, Jesus kam nach Jericho, eine kleine Stadt, und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Und ich ergänze, Klammer auf, ganz unten in der Gesellschaft, das waren wirklich, die waren überhaupt gar nicht angesehen, die Leute. Gar nicht. Klammer zu. Er wollte unbedingt sehen, also Zachäus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Nächste Folie. Sofort stieg Zachäus vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute drumherum standen, das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Und da sagte Jesus zu ihm, heute bist du gerettet worden. Zusammen mit allen, die in deinem Haus leben. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Es geht letztendlich also um mehr, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, als nur zu essen und ein bisschen davon zu erzählen. Es geht um Rettung. Das ist das Thema Jesu. Und das können wir über kurz oder lang natürlich nicht verschweigen. Ja. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und ich mach mal, man könnte unglaublich viel dazu sagen, zu vielen Dingen sage ich aber nichts. Ich möchte aber ein paar kurze Punkte nur mit euch nennen. Und ihr seht jetzt den ersten, genau. Also Jesus macht es vor, es geht nicht zuerst um Essen, sondern um Jesus, der Menschen sucht. In diesem Erlebnis geht es zuallererst um einen Gott, der unterwegs ist in Jericho, in einer Stadt in Oldenburg, der unterwegs zu den Menschen ist, der also da ist, ansprechbar ist, sichtbar ist. Das zweite ist, der Weg zum Heil führt ins Haus, nicht nur Synagoge oder Tempel. Wir machen ja letztendlich das, was wir heute machen, dieser Gottesdienst, ist ja etwas ähnlich, was in der Synagoge oder im Tempel auch gemacht wurde. Jesus hat da gestanden und hat gepredigt. Ja, so, heute predigen wir, Martin oder andere Gäste oder ich in diesem Fall. Aber der Weg zum Heil führt nicht über diesen Ort, sondern über das Haus. Also vielleicht auch über dein Haus oder deine Wohnung, dein Ort, wo du bist. Jesus sagt, ich muss heute bei dir einkehren. Die Begegnung mit Jesus passiert eben nicht nur im Tempel, in der Synagoge, sondern am Tisch, im Alltag, im ganz privaten Raum. Und ich bin mir sicher, dass Jesus heute durch uns unseren privaten Raum nutzen möchte. Das dritte, Essen ist hier, wie die ganze Einleitung von mir auch war, mehr als Essen. Ja, denn da passiert Folgendes. Annahme, Würde, Nähe und Gnade am Tisch. Jesus geht ganz bewusst zu den Ausgegrenzten. Nicht nur, aber auch ganz bewusst zu den Ausgegrenzten. Und als Viertes, es passiert eine Veränderung. Das wird ja quasi gar nicht so richtig beschrieben, wie das passiert. Muss auch gar nicht. Sondern was da passiert. Am Ende steht nicht einfach nur, dass sie ein nettes Essen im Miteinander hatten. Sondern da war Veränderung. Es war sogar Umkehr. Es war Heil. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und als Fünftes und Letztes, das ist eben auch heute noch. Der Menschensohn ist gekommen. Das gilt heute wie zur Zeit, als Jesus gelebt hat. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Krass. Das hat nicht aufgehört. Und du würdest nicht hier sitzen, wenn Jesus nicht heute noch dieses Verhalten, dieses Wesen an den Tag legen würde. Und du wirst wahrscheinlich nicht aus heiterem Himmel irgendwie Jesus kennengelernt haben, sondern irgendjemand wird es dir erzählt haben. Es gibt Menschen, die kommen durchs Bibellesen zum Glauben. Ich kenne solche, ein, zwei Personen. Die allermeisten, geh mal ganz kurz durch, wer hat dir vom Glauben erzählt? Wer hat dir das erste Mal von Jesus erzählt? Ganz viele sagen, es war meine Großmutter, die hat immer mit mir gebetet und die Geschichten erzählt. Ganz viele sagen, es waren meine Eltern. Ganz viele sagen, es war ein Freund. Ganz viele sagen, es war ein Klassenkamerad und. Ja. Der Satz jetzt, der nächste. Das Heil kommt in das Haus und der Weg führt über den Tisch. Boah, Jesus, faszinierend. Ich mag das. Das heißt Offenbarung, das heißt, Jesus zeigt sich, ja, das passiert nicht nur auf Kanzeln in Gottesdienst, sondern es passiert am Tisch. Und eben unter Umständen vielleicht auch bei dir am Tisch. Und ich habe einen Satz formuliert und den werde ich auf jeden Fall im Juni nochmal sagen. 6. Juni haben wir ja gesagt, ja, kannst du das mal? Der Esstisch ist die neue Kanzel. Wir leben ja in einer Zeit von Einsamkeit. Wenn wir als Christen überzeugend mit Menschen unterwegs sein wollen, überwinden wir die Einsamkeit und haben die Leute am Tisch. Entweder an ihrem Tisch oder in meinem Garten. Das ist mir jetzt mal wurscht, ja. Der Esstisch ist die neue Kanzel heißt nicht, das muss ich erklären, heißt nicht, ich predige die Leute zu. Sondern der Esstisch ist die neue Kanzel heißt, dass das, was wir vor vielen, vielen Jahren und auch manche Jahrzehnte in Gemeinden gemacht haben, wir haben Leute eingeladen, große Veranstaltungen gemacht, evangelistische Veranstaltungen, das gibt es vielleicht auch noch. Aber der größte Bereich von missionarischem Leben läuft heute an den Tischen in den Häusern. Das Persönliche. Menschen brauchen das Persönliche. Ich habe ja gesagt, dass ich 1,5 Jahre jetzt bei mir in der Straße lebe und ich bin noch nicht mal in meinen Glaubensgesprächen bei Jesus. Ich bin erst noch bei Gott. Ich bin da ganz vorsichtig. Das braucht alles Zeit. Menschen brauchen eine Idee. Letztens hatten wir auf einer Party ein Gespräch und da sagte eine, ey, Moment, Dirk. Du sagst mir jetzt, ich muss gerettet werden? Ich hatte so ein Zwiegespräch mit einem anderen Christen, der ist irgendwie voll reingegrätscht und hat da irgendwelche Geschichten erzählt. Klammer auf falsche, Klammer zu. Und ich musste das richtig stellen und dann haben wir zu zweit so ein Ping-Pong gehabt und sie saß als unbeteiligte Dritte dabei und meinte so, what? Und dann ging es halt um Rettung. Natürlich geht es um Rettung. Aber es ist nicht das allererste, was ich den Leuten erzähle. Als allererstes zeige ich den Menschen, dass ich an einen persönlichen Gott glaube. An meinen Vater im Himmel. So, und das klingt vielleicht schön, denken einige. Das würde ich übrigens genauso denken, deswegen rede ich darüber. Das klingt schön, aber ich habe keine Zeit. Das ist ein Wunderpunkt. Tatsächlich ist ein Wunderpunkt. Deswegen lesen wir in der nächsten Folie, ja, das sagt Michael Frost nämlich nicht, planen zusätzlich 3 missionarische Spezialabende die Woche. So, das sollst du nicht tun, okay? Ja. Sondern er sagt, du isst ohnehin. Also ist nicht immer allein und nicht immer nur mit denselben Leuten. Das ist das Prinzip kapieren und nicht kopieren. Nicht extra was aufmachen, hab ich keine Zeit für im Leben. Aber über den Gartenzaun ganz kurz sagen, hey, wollen wir zusammen, bring dein Fahrrad, schmeiß den Grill an, ganz kurz machen wir es, willst du kurz zum Essen kommen, ich bin alleine, ja und so weiter und so weiter. Und dann, ja, also das Einbauen in dein Leben. Versuchen einzeln. Und wenn du sagst, ich bin gar nicht zu Hause zum Essen, sondern ich mache das in der Firma, dann mach das in der Firma. Und wenn du sagst, ich habe nicht mal einen Esstisch, dann mach es bei dir im Garten. Oder geh in ein Café. Da gibt es Tische. sei kreativ und vielfältig. Es geht nicht darum, dass wir festgehalten werden auf den Tisch zu Hause. Es geht darum, in Begegnung zu kommen mit Menschen und gastfreundlich zu sein. Und jetzt habe ich habe ja gesagt, meine Mutter konnte außergewöhnlich gut kochen. Der nächste Satz wäre für meine Mama oder eben für Leute, die das gar nicht können. Ich weiß nicht, ob du kochen kannst. Ja. Gastfreundschaft ist nicht Gourmetkunst. Gastfreundschaft ist christliche Liebe in praktischer Form. Man könnte also sagen, du musst nicht mal kochen können. Ja. Und wenn du keinen Kaffee kochen kannst, das gibt es auch, dann machst du das auch nicht, sondern gehst in ein Café. Verstehst du, wir müssen uns nicht Hürden aufbauen, weil ich etwas nicht kann. Wir müssen gucken, wie wir Dinge integrieren in unser Leben. Also kein Drei-Gänge-Menü. Ja. Frost sagt selber, es könnte ein Frühstück sein, es reicht ein Kaffee. Und wenn es ein Wasser ist, auch das. Oder ein Keks. Was auch immer passt, um die Gastfreundschaft in irgendeiner Art und Weise auszuleben. Und manchmal sind es fette Essen. Manchmal sind es große Dinge. Ja. Wieder andere sagen, meine Wohnung ist zu klein. Verstehe ich, dann auswärts gucken. Die Form ist zweitrangig, sondern das ist das Wichtigste. Das ist der Satz, ja. Der nächste. Ihr merkt, dass die PowerPoint ein bisschen hängt. Ja, wir haben ein bisschen Delay. Okay, sonst lese ich schon mal. Die Form ist zweitrangig, entscheidend ist, schaffen wir Raum für Begegnung. Schaffen wir Raum für Begegnung? Schaffe ich Raum für Begegnung? Das ist mein Punkt. Ja. So, mit dem Gebet habe ich schon gesprochen. Ich bin letztendlich am Ende, das reicht auch aus. Ich will nur sagen, ich will euch ein bisschen erzählen, du musst es auch nicht machen wie ich, aber fang an in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe etwas getan bei uns in der Straße. Meine Frau sagt übrigens, hey Dirk, was ist mit dir los? Deine Nachbarn waren dir dein ganzes Leben lang scheißegal. Was ist denn jetzt plötzlich? Wieso hängst du plötzlich mit deinen Nachbarn rum? Weil ich plötzlich Zeit habe und weil Gott ein Gebet erhört hat. Er hat mich nämlich in die Straße gesetzt, wo er sagte, Dirk, da brauche ich dich. Also ich habe Folgendes getan. Jetzt kannst du mal weitermachen. Ich habe eine Party entwickelt. Das liegt daran, dass in unserer Straße gerne gefeiert wird. Das finde ich total gut. Ich hänge gerne mit den Leuten ab. Es wird irgendwie mehr oder minder permanent gefeiert. Und der Punkt war, dass ich gedacht habe, wann kann ich denn eine Feier platzieren? Ich will ja die Leute bei mir zu Hause haben. Und habe erst gedacht, ich mache das Midsommer. Midsommer ist ja mitten im Juni. Geht aber nicht, weil zwei Wochen vorher auch eine Party ist, die ist jedes Jahr immer am selben Tag. Das war mir zu blöd. Also habe ich überlegt, was mache ich? Gehe ich auf Weihnachten? Das habe ich jetzt einmal gemacht. Es wird eine neue Tradition in der Straße geben, nämlich das Glühweihnachtsfest in der Nummer 20, in der Nummer 24, da wo Dani und ich, meine Frau, wohnen. Und ich saß dann zu Hause und habe das kreiert und dann dachte ich, wie kriegst du das hin, dass die Leute ein Feeling dafür bekommen, was dir wichtig ist im Leben? Also seht ihr da unten, Redkoppel 24, Dezember 18. Dieses Mal ist es dann einen Tag später. Und dann steht Glühwein mit und ohne Weihnachtsgeschichten, Feuertonne, Weihnachtslieder singen. Also habe ich meiner Straße gesagt, das waren vielleicht so 25 Leute, es waren zu wenig, es kommen mehr nächstes Jahr. Wir werden Glühwein trinken, mit und ohne, mache ich alles selber, aber wir werden Weihnachtslieder singen. Okay? Und dann werde ich die Weihnachtsgeschichte lesen. Okay? Steht ja drauf. Die Leute wissen alle Bescheid. Also habe ich sie eingeladen, ich habe so eine große Feuertonne, Grill angeschmissen, Feuer angemacht. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal sehr laut zu beten. Sehr laut zu beten, weil meine Nachbarn sehen soll, dass ich einen Gott, einen Vater im Himmel habe. Und dass es eine persönliche Beziehung dazu gibt. Dann habe ich erklärt, wie das mit der ganzen Feuertonne in den ganzen Grillen läuft und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, jetzt singen wir Weihnachtslieder. Und dann haben wir Weihnachtslieder gesungen, 3 Stück in der Straße. Das erregt Aufmerksamkeit und das macht Spaß. Ich habe Video gedreht, ich kann es leider nicht zeigen. Ich hätte es auch nicht geplant, aber die Menschen, wie sie alle Weihnachtslieder singen und Leute sagen, Mann, ey, das habe ich ja lange nicht gemacht, das war ja ein cooler Abend. Da habe ich die Weihnachtsgeschichte gelesen und da habe ich noch eine kleine Geschichte erzählt zu Jesus. Ganz kurz. Also das waren keine 30 Sekunden. Und dann habe ich gesagt, schönen Abend. Und da haben wir viele, viele Stunden zusammengestanden und zusammengesessen und so weiter und so weiter und so weiter. So, so eine Mischung aus Christen und Nichtchristen, ja, eingeladen gewesen und. Das ist meine Art. Vielleicht hast du eine ganz andere. Vielleicht bist du total still und sagst, das wäre das Letzte, wo ich hingehen würde. Musst du ja auch nicht. Ich möchte motivieren, aufmerksam zu werden. Wie treten wir mit Menschen in Beziehung, dass sie mich erstmal als Dirk kennenlernen? Ich bin ein Außenseiter, ich werde auch heute Außenseiter sein. Ich bin Außenseiter bei uns in der Straße, weil ich St. Pauli-Fan bin. Das ist eine schwere Bürde in meiner Straße. Das ist nicht ganz sein wie Zöllner früher, ne? Aber also, und das Erste, was sie gesehen haben, und das war nicht ganz schlau, das muss ich ganz ehrlich sagen, das Erste, was sie gesehen haben, war, dass das St. Pauli-Wappen ist auch mein Statusbild bei WhatsApp. Ich wurde also in die WhatsApp-Gruppe eingeladen, da kannten mich drei Viertel noch gar nicht. Und dann gesagt, also du hast richtig gemerkt im digitalen Sinne, dass der Hals geplatzt ist. Die müssen mich erstmal kennenlernen, dass ich ein ganz netter bin. Die müssen erstmal, dass ich bin kein Ultra, kein was weiß ich was und so, ja. Sondern dass ich ein ganz netter bin. Das braucht. Jetzt hat mein Nachbar eine HSV-Fahne aufgestellt. So hat er gesagt, mit Absicht, dass wenn ich morgens aus dem Bad gucke in die Dusche, dass ich seine Fahne sehe. Das ist kein Scherz. Hat er gesagt. Aber das ist ein ganz netter. Also meistens. Nein. Also, versteht ihr? Und wir sind Zaun an Zaun quer. Wir sind so schräg hintereinander. Super. Und ich lerne die Menschen gerne erstmal auf diese Art und Weise kennen. Ich bin gerne mit denen unterwegs. Ich mag die. Ich mag die total. Ich liebe das, mit denen unterwegs zu sein. Und mittlerweile fangen eben auch andere Dinge an, wo man so das eine oder andere mitbekommt, wo man dann mal rübergeht und sagt, kann ich dir helfen? Ich werde für dich beten. Und die Leute wissen, wenn Dirk sagt, er betet, dann wissen sie, wie er das tut. Und dann haben sie gesagt, gerne. Danke, dass du für uns betest. Das sind keine Menschen, die glauben. Noch nicht. Ich möchte Ihnen deutlich machen, ein Vertrauen auf einen Gott ist möglich. Kann man leben. Und man muss nicht irgendwie total daneben sein. Vielleicht falscher Verein, okay. Aber man muss nicht irgendwie, man ist Gastfreundschaft, mit Menschen in Kontakt sein. Mach es, was deins ist. So. Wir haben jetzt, sie sitzt schon da. Wir haben jetzt eine kurze Zeit der Reflexion. So 1-2 Minuten, okay? Was war das Wichtigste für dich? Was war der wichtigste Gedanke oder der wichtigste Satz? Wo hat Gott dich angesprochen?